Schalke gewinnt 5:3 gegen Magdeburg, ist Erster. Jetzt kommt Kräuter Fürth und ist alles jetzt in Butter.
Schalke Podcast, der Expertentalk.
Ich hoffe ehrlicherweise mal, dass das halbwegs vernünftig eingepegelt war, sonst dürfte das sehr, sehr laut gewesen sein. In dem Sinne, hallo und Glück auf zu einer weiteren Folge des Schalke Podcast. Ja, ich war lange nicht mehr hier, habe ich festgestellt. Vielleicht sollte ich mich doch noch mal einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Tim Kühnel, und neben mir sitzt jemand, der zwar auch ein paar Wochen jetzt urlaubsbedingt Pause gemacht hat, aber auch letzte Woche schon hier saß. Hallo und Glück auf, lieber Norbert.
Hallo und Glück auf, lieber Tim. Und ich fange direkt mal an. Danke für die Einleitung gerade, weil dieser Satz, alles in Butter, der kam natürlich nicht von ungefähr, sondern ich kann sagen, der war abgesprochen. Das ist also knallhartes Kalkül, weil ich natürlich Abbitte leisten muss gegenüber den vielen Zuschauern, Zuhörern und auch gegenüber dem René, der mich ja völlig zu Recht korrigiert hat. Ich habe nämlich in der letzten Folge gesagt, deswegen sitze ich eigentlich auch heute wieder hier. Eigentlich nur deshalb, weil ich das klarstellen möchte. Ich habe ja diese Redewendung benutzt, jemand marschiert wie das Messer durch die warme Butter. Ja, und wir haben Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Zuschriften bekommen, die mich dann also völlig zu Recht auch korrigierten. Also tatsächlich, ich habe mich auch nochmal schlau gemacht, die Redewendung heißt wirklich, es geht wie das warme oder wie das heiße Messer durch die Butter. Das ist also die richtige Reihenfolge. Und wie gesagt, wir haben relativ viele Zuschriften bekommen, die das also dann auch nochmal klarstellten. Jemand bat mich sogar, ich möge doch mal ein Foto von warmer Butter schicken, wie das denn gehen soll. Ich bleibe trotzdem dabei, natürlich kann man Butter auch warm irgendwie hinkriegen. Wenn ich sie aus dem Kühlschrank hole, ist sie natürlich erstmal kalt, und je länger ich sie draußen lasse, desto wärmer wird sie. Aber ich möchte das jetzt nicht weiter vertiefen. Also alle, die mich da korrigiert haben, inklusive René, haben recht. Und ja, jetzt sollen wir weitermachen, tatsächlich, ob alles in Butter ist oder nicht.
Ja, lass uns das gerne tun. Alles in Butter war auf dem Trainingsplatz heute Morgen nur in Teilen, um jetzt mal direkt den Sprung ins quasi ganz frisch Aktuelle zu machen. Es ist heute Donnerstagnachmittag, wir haben 15.11 Uhr. Ja, und heute Morgen war öffentliches Training, und so ganz in Butter war, glaube ich, nicht alles, wenn ich das von dir so gehört habe.
Naja, was heißt nicht alles in Butter? Wir wollen es jetzt auch nicht dramatisieren. Also donnerstags die Einheit, wenn sie samstags spielen, ist meistens immer so eine Einheit, wo es jetzt nicht so ganz so intensiv zugeht, wo die Inhalte also nicht ganz so anspruchsvoll sind wie das, was sie sonst unter der Woche machen. Und dann stand heute unter anderem auch Torschusstraining auf dem Programm. Und man merkte schon so während der Einheit, dass Miron Muslic so nicht hundertprozentig zufrieden war. Also ihm war das alles ein bisschen zu locker. Da hat ihm der Dampf gefehlt, Power hat ihm gefehlt und die Intensität. Und also zumindest bei einigen Spielern, nicht bei allen. Ja, und tatsächlich hat er dann ein paar Minuten vorher mit einem, oder früher als geplant, ungefähr nach einer Dreiviertelstunde, mit einem lauten Schlusspfiff und mit einem auch lauten Schlusssatz, der nicht besonders freundlich klang, hat er die ganze Einheit dann früher als geplant abgebrochen und ist mit den Jungs sofort Richtung Fans gegangen, wo die Autogrammjäger standen. Normalerweise machen sie ja nach der Einheit auch noch dann so ein bisschen so ein paar Juxe, Elfmeterschießen oder wie auch immer. Gab es heute alles nicht, sofort in die Kabine. Also er war nicht zufrieden mit der ganzen Geschichte, aber da wollen wir jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. Letztlich ging es ihm darum, die Sinne nochmal zu schärfen für das Spiel am Samstag in Fürth, weil da könnte ja der ein oder andere auf die wahrscheinlich schlechte Idee kommen, dass das für Schalke angesichts der Tabellenkonstellation Selbstläufer wird, wenn du als Spitzenreiter beim Tabellenschlusslicht spielst, und da macht Miron Muslic, der steuert mit allem, was er hat, dagegen, und da gehörte halt diese Maßnahme heute, das Training dann einfach mal früher zu beenden als geplant, dazu.
Steuern ist das nächste gute Wort, was du reingebracht hast. Gesteuert wurde heute nämlich auch die Belastung einiger Spieler. Ich glaube, 10 Stück waren es, die nicht mittrainiert haben, beziehungsweise individuell trainiert haben. Viele Stammspieler, auffälligerweise. Nur ein Stammspieler. Der war natürlich nicht individuell unterwegs. Das ist der, der auch generell, glaube ich, immer mit am meisten auf Schalker Seite Kilometer abspult, Sofyan Elfousi. Ich fand das gerade sehr, sehr witzig, als Miron Muslic in der Pressekonferenz gesagt hat, das ist der Inbegriff von Belastungssteuerung. Also er scheint das nicht zu brauchen. Aber alle anderen haben heute ja eine Pause bekommen.
Ja, er hat gesagt, so viel ist die Belastungssteuerung. Er wurde gefragt, warum braucht der keine Belastungssteuerung? Und er sagt, also im Grunde, Muslic sagt, dass Elfousi, der fühlt sich einfach am wohlsten, wenn der auf dem Platz, wenn er auf der Wiese, wenn er an der frischen Luft ist. Er sagt, er ist 23 Jahre, der will einfach an die Luft und will sich da austoben. Und der würde auch, wenn der Schiedsrichter noch 25 Minuten nachspielen lässt, würde der nochmal 6 oder 10 oder wie viel auch immer Kilometer laufen. Also der schwärmt da in den höchsten Tönen von der Belastungsfähigkeit von Elfousi. Aber jetzt haben sie natürlich auch ein paar andere Spieler im Kader, die jetzt auch nicht mehr ganz so jung sind. Ich denke mal an Karaman, Katic, die heute zu den Spielern gehörten, die nicht auf dem Trainingsplatz zu sehen waren. Edin Dzeko auch nicht. Es waren tatsächlich 10 oder 11 und die großen Fragen drehen sich jetzt im Moment natürlich vor allem um Loris Karius und um Nikola Katic, die jetzt während der ganzen Woche noch nicht mit der Mannschaft trainiert haben. Und besonders bei Karius wird es jetzt halt zum Wettlauf mit der Zeit, ob der am Samstag in Fürth spielen kann. Da traue ich mir jetzt auch noch keine Prognose zu. Sicher ist aber, dass ich glaube, das hängt im Grunde von Katic selbst ab. Also wenn er signalisiert, es geht am Samstag, dann wird er spielen. Aber wenn er selber Bedenken äußert, dann wird Kevin Müller im Tor stehen.
Karius, ich glaube, du hast Katic aus Versehen gesagt, aber ich denke, für Katic könnte wahrscheinlich vielleicht was Ähnliches gelten.
Auf Katic könnte fast das Gleiche zutreffen, ja.
Kevin Müller letzte Woche das Spiel gemacht gegen Magdeburg, trotzdem 3 Gegentore bekommen, eins auch nicht ganz unverschuldet, oder in einem hat er auf jeden Fall seine Aktien drin gehabt, du hast es im Talk danach angesprochen. Wenn ihr da Ausführliches zum Spiel hören wollt, nochmal schaut da gerne rein. Das Spiel werden wir jetzt hier heute nicht mehr groß aufrollen. Nur die einzige Personalie ist die Torwartpersonalie. Ich habe dir eine Frage mitgebracht. Jetzt muss ich natürlich suchen, wo sie in meinem Dokument gelandet ist. Ich glaube, es ging irgendwie in die Richtung von wegen, ob du, sollte Karius jetzt nochmal ausfallen, Kevin Müller auch zutraust, am Samstagabend nochmal ein Faktor zu werden, beziehungsweise generell, je nachdem, wie schlimm diese Rückenprobleme jetzt sein sollten, auch im Rest der Saison eine ähnliche Leistung zu bringen, wie Loris Karius es getan hat.
Naja, ich kann natürlich jetzt meine Erfahrungen beziehen sich auf das, was ich von Kevin Müller im Training sehe, auf seine Vita. Also der hat erste Liga gespielt, der ist 34, also der sollte zumindest von der Erfahrung her dazu in der Lage sein, zumindest eine ähnlich gute Rolle wie Karius auch zu spielen. Das Spiel jetzt gegen Magdeburg am Samstag, wenn wir nochmal kurz drauf zurückkommen, ist für mich jetzt eigentlich überhaupt kein Maßstab, weil das war für einen Torwart ein extrem undankbares Spiel. Er kriegt im Grunde 2 Bälle drauf, die beiden sind drin, da konnte er glaube ich auch nichts machen. Über das dritte haben wir gesprochen, natürlich geht das dann auch auf seine Kappe. Jetzt nicht, dass er den Elfmeter nicht gehalten, aber er hat das ja im Grunde eingeleitet. Also das Spiel ist jetzt ganz schwer zu bewerten. Aber grundsätzlich, um auf die Frage zurückzukommen, traue ich ihm das eigentlich schon zu. Und ich glaube auch, dass Schalke an sich ein ganz gutes Gefühl hat. Sie haben ja im Grunde Kevin Müller extra auch dafür geholt, um eben nicht, weil man Hickeren abgegeben hat, um eben nicht jetzt mit den beiden jungen Torhütern Pottlich und Siebeking im Falle einer längeren Verletzung von Karius das ja möglicherweise nervenaufreibende Saisonfinale machen zu müssen, sondern dass man dann wirklich einen da hinten drin hat, der das ja im Grunde alles schon mal erlebt hat. Der ist ja mit Heidenheim auch aufgestiegen und für Heidenheim war ja der Aufstieg auch kein Selbstläufer. Also da wird er auch schon seine Aktien drin gehabt haben. Also insofern sage ich erstmal ein klares Ja. Ich traue Müller das zu, ob er jetzt genauso herausragend auch hält, wie Karius das größtenteils gemacht hat, das weiß ich nicht. Vielleicht braucht auch Müller jetzt erstmal so ein bisschen, um wieder richtig reinzukommen. Aber grundsätzlich habe ich da schon eine hohe Meinung von Kevin Müller.
Okay. Ja, kommen wir zu der Abteilung, die vor Kevin Müller spielt. Das ist die Defensive, wo Schalke selber nicht mit zufrieden war nach dem Spiel, selber mit gehadert hat. Auch Ron Schallenberg, dessen Vertrag sich durch den Einsatz ja auch verlängert hat, nochmal um ein weiteres Jahr, war sehr unzufrieden mit der Defensive. Ist das was, wo du sagst, das kommt jetzt durch diese Systemumstellung, die man gemacht hat, dass man in Kauf nimmt, okay, wir machen offensiv mehr Randale, aber sind defensiv dafür anfälliger? Oder waren das jetzt Tore, gerade gegen Magdeburg, wo man sagt, die kriegst du vielleicht in beiden Systemen, egal ob du Vierer- oder Fünferkette spielst?
Es gibt, glaube ich, nicht den einen Grund. Es ist eine Kombination aus mehreren Faktoren. Wir haben ja vorhin mit Miron Muslic in der Pressekonferenz auch drüber gesprochen. Ich hoffe, dass was zu verstehen war. Es gab massive technische Probleme während der Pressekonferenz. Also es ist, glaube ich, eine Kombination aus allen. Grundsätzlich muss man schon mal sagen, nicht alle Tore, die du kassierst, haben irgendwas mit dem System zu tun. Also denk an das zweite Gegentor gegen Dresden oder denk an das dritte Tor jetzt gegen Magdeburg. Da kannst du System spielen, wie du willst. Das hat mit dem System also wirklich 0,0 zu tun. Was schon am System liegen könnte, ist, und das hat Ron Schallenberger ganz gut erklärt, das ist einfach, dass du das Gefühl hast, dass schon ein bisschen mehr jetzt aufs Schalker Tor zukommt als in der Hinrunde. Schallenberg hat im Grunde eine ganz einfache Rechnung aufgemacht. Er hat gesagt, naja, wir sind ja jetzt auch im Grunde hinten einer weniger oder in der Defensive. Und das ist ja nicht ganz verkehrt. Wenn man jetzt mal wirklich die Schalke Mannschaft jetzt in rein Offensiv- und Defensivspieler aufteilt, ohne irgendwelche Zwischentöne, dann hast du ja in der Hinrunde im Grunde diese Dreierkette gehabt, die aber im Defensivverhalten ja eigentlich eine Fünferkette war. Also nehmen wir mal fünf. Wenn ich jetzt mal Hinrunde Vitali Becker links und Adrian Gantenbein rechts als Außenbahnspieler, wenn ich die jetzt einfach auch mal zu den Defensiven dazu rechne. Die drei innen drin, dann die beiden, also fünf. Und dann hast du Schallenberg und Elfhausi, die ja auch mehr als Staubsauger unterwegs sind. Also die zähle ich dann jetzt auch mal zu den Defensiven. Also hast du im Grunde plus Torwart, hast du acht Defensive gehabt und vorne dann halt das Dreieck mit in der Hinrunde Süller, Karaman und meistens Anfi Adjei, glaube ich. Der kommt, glaube ich, dann auf die meisten Einsätze. So, und jetzt hast du natürlich ein bisschen eine andere Statik. Du hast diese Viererkette, das sind vier. Du hast nach wie vor Schallenberg und Elfhausi, davor sind sechs, plus Torwart hast du sieben. Dafür hast du aber vier, die ich jetzt mal, wenn wir diese Regelung, diese strenge Unterscheidung jetzt mal beibehalten, hast du aber vier Offensive. Ljubicic ist mehr offensiv orientiert, Aouchich ist offensiv orientiert, Karaman offensiv und Dzeko sowieso. Hast du also vier. Also im Grunde, wenn du jetzt mal rein diese Grundformation nimmst, hast du tatsächlich hinten ein weniger. Da hat Schallenberg völlig recht. Und das kann schon sein, dass sich das dann irgendwo bemerkbar macht, und das meinte er auch, und das sagt Muslic ja im Grunde auch. Er sagt, es gibt durchaus auch Gegentore, die wir uns gefangen haben, die haben nicht nur individuelle Gründe, sondern die haben auch, er sagte, individualtaktische Gründe. Also da versuchen sie schon jetzt dran zu arbeiten, dass sie das wieder so hinbekommen, dass es alles ein bisschen weniger wird. Gleichwohl glaube ich, dass das jetzt vielleicht auch der Preis ist, den du für diese herausragende Offensivabteilung, die sie ja jetzt im Moment haben, das ist ja für Zweitliga-Verhältnisse wirklich jetzt top, dass das jetzt vielleicht auch der Preis ist, den man zahlen muss und den man vielleicht auch bereit sein muss zu akzeptieren, dass du halt sagst, okay, wir sind jetzt diese 1:0 Spiele, die wir in der Hinrunde hatten, oder diese ganz knappen Siege, diese Minimalisten-Siege, da müssen wir uns möglicherweise von verabschieden. Also möglicherweise geht es jetzt wirklich ein bisschen mehr hin und her und es fallen jetzt mehr Gegentore. Jetzt natürlich drei zu Hause sind auf Dauer nicht akzeptabel, ist natürlich zu viel. Aber ich glaube, wir alle müssen uns von diesem 1:0-Gedanken, den ich sehr sympathisch fand in der Hinrunde, weil es hat ja gut funktioniert, aber davon muss man sich jetzt, glaube ich, ein bisschen verabschieden, weil du hast natürlich jetzt da vorne Jungs drin, die sind richtig gut. Und ich als Fußballer wäre so, das spielt vielleicht auch noch eine Rolle, dass vielleicht auch die Konzentration bei dem einen oder anderen, die Schärfe, diese Gier, die sie ja in der Hinrunde hatten, dass du da vielleicht so ein paar Prozentpunkte jetzt auch nachlässt, weil du sagst, boah, naja, wir haben vorne so gute Jungs drin, selbst wenn uns jetzt hinten irgendwas passiert, aber die machen schon einen, wir geben Dzeko den Ball und dann macht er halt ein Tor. Wie gesagt, ich habe nie auf dem Niveau so hoch oben gespielt, aber ich fände das nur allzu menschlich, wenn du dann instinktiv so ein bisschen einfach zurückschaltest. Und vielleicht ist das im Moment eine Kombination aus allem.
Lass uns beim Personal bleiben. Gleichwohl gebe ich dir trotzdem den Auftrag. Erinnere mich daran, dass wir nachher noch was haben, was abseits des Platzes ist, falls ich es vergessen sollte. Du hast es angesprochen, diese Offensive ist sehr, sehr stark, zumindest in der ersten Elf. Gleichwohl hatte ich aber auch wiederum das Gefühl, dass ab dem Moment, wo man gewechselt hat, unter anderem gegen Dresden als auch gegen Magdeburg, man durchaus offensiv auch ein bisschen was an dieser Spritzigkeit verloren hat und auch an Qualität, fand ich, verloren hat, weil dann, ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass das irgendwie, das macht ja keiner von denen mit Absicht, aber ich glaube, also ich finde persönlich, man merkt einem Siller und einem Gomis schon an, dass sie aktuell nicht so ganz in der Topform sind, die sie vielleicht haben könnten oder mal hatten, um jetzt vor allen Dingen Siller mal rauszunehmen.
Ja, also Gomis habe ich noch nie so richtig hundertprozentig in Topform gesehen.
Das war deswegen.
Muss ich dazu sagen. Und Süller ist natürlich, ja, ist jetzt alles eine Sache der Relation. Du wechselst einen Süller ein und hast das Gefühl, du wirst schlechter. Also denk dran, das war in der letzten Saison, war das unser Schützenkönig.
Ja,
also
natürlich.
Oder Schalkes Schützenkönig. Also da haben sich die Verhältnisse schon verschoben. Süllers ganze Saison ist ja so dermaßen unglücklich verlaufen, das ist ja im Grunde auch eine eigene Geschichte für sich. Hat zwar das erste Saisontor, wenn ich mich recht erinnere, gemacht, gegen Hertha direkt. Und dann haben wir wahrscheinlich alle gedacht, es geht jetzt so weiter. Aber dann kam ja für ihn ein Nackenschlag nach dem anderen. Dann ist erstmal der Wechsel im Sommer geplatzt. Dann ist er nicht mit, dann hat er hier auch nicht mehr getroffen oder nicht mehr so oft und dann hat er, dann ist er nicht nominiert worden für den Afrika Cup mit Mali. Dann hat sich der zweite Wechsel, hat sich dann auch auf ganz seltsame Art und Weise zerschlagen. Dann hat Schalke jetzt aber auch schon Dzeko geholt und natürlich sagt Muslic, Süller kann ja auch andere Positionen in der Offensive spielen. Aber auch da ist er ja im Moment nicht die Nummer 1. Karaman und Aouschich machen das ja so gut. Da ist ja für einen Süller in der Starthelf im Moment auch kein Platz. Ich bedauere das sehr, weil ich fand ihn in der letzten Saison, ich fand den klasse, weil ich habe immer an dem geschätzt, der hat einfach auch Tore gemacht, wenn du gar nicht damit gerechnet hast. Das fand ich eine sehr hohe Qualität und seine Tore waren ja auch ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn du die rausrechnest, dann hätte es um Schalke noch schlechter gestanden. Und ich wünsche ihm eigentlich, dass er jetzt über die Joker-Rolle wieder so ein bisschen da reinkommt. Seine Chancen hat er ja meistens. Aber er hat so diesen Killerinstinkt, der vor dem Tor, der scheint ihm irgendwie im Moment so ein bisschen abhanden gekommen zu sein. Und ich drücke ihm eigentlich alle Daumen, dass er das wieder hinkriegt, weil ich glaube schon, auf seine Einsätze wird er schon noch kommen. Also Muslic ist, was auch nicht jedem gefällt. Muslic wechselt ja in der Schlussphase sehr viel oft noch durch. Ich frage mich auch manchmal, muss das denn alles in diesem Umfang so sein, dass man so viel immer dann an einer Mannschaft noch ändert, wenn es doch eigentlich läuft. Aber Muslic macht es halt, wechselt viel und da wird auch Süller seine Chancen noch bekommen. Zumal von den anderen Offensiven, das ist ja Süllers Vorteil, ist ja eigentlich sowieso ein Witz, dass der die sportmedizinische Untersuchung in New York nicht überstanden hat, aber ist ja die Fitness eigentlich sein großer Trumpf, den er hier hat, denn im Gegensatz zu Brian Lassme, Antwi Adjei, Peter Remmert, Emil Heulund, die ja alles auch Offensivkonkurrenten wären, wenn sie denn fit wären, ist Süller ja fit und immer einsatzbereit. War er ja die ganzen anderthalb Jahre bislang hier auf Schalke meistens sowieso. Und deswegen glaube ich schon, er wird auf seine Einsätze noch kommen. wenn Dzeko fit bleibt, wahrscheinlich nicht von Anfang an, aber er wird Spielminuten kriegen und da gönne ich ihm einfach, dass der Knoten irgendwann mal wieder platzt.
Ja, das wäre wünschenswert, weil ich bin bei dir, der war, also wenn der letzte Saison nicht da gewesen wäre und auch ehrlicherweise ja auch davor die Saison schon nicht da gewesen wäre, hätte es um Schalke deutlich schlechter gestanden, definitiv. Du hast es gerade selber schon gesagt, Christian Gomis hast du irgendwie noch nie so richtig bei 100% gesehen. Mir geht's ähnlich, ehrlicherweise, in der Thematik. Ich hatte auch so ein bisschen, was mich in Anführungsstrichen gestört hat, das ist mir jetzt im letzten Spiel besonders aufgefallen ist, wie viel Tempo der in Angriffen verschleppt hat. Also ich hatte das Gefühl, man hätte mal eine Umschaltsituation kreieren können, aber er hat irgendwie so viel Tempo verschleppt, dass dann halt auch genug Gegenspieler wieder zurückgerückt waren, dass man dieses Tempo gar nicht mehr hätte ausspielen können, was man potenziell hätte kriegen können. Fällt dir das auch, also ist es dir A auch aufgefallen und B, fällt dir das auch, also im Training zum Beispiel auch auf, passiert sowas da auch oder wie erklärst du dir das?
Also im Training sehe ich seltener, aber mir ist es in den Spielen auch schon aufgefallen, dass er gerade in solchen Situationen sehr unglücklich oft agiert und bislang auch zu oft falsche Entscheidungen trifft. Und das ist natürlich dann auf dem Niveau und bei dem Tempo ist das dann natürlich sehr störend und hinderlich. Und weil du wechselst dann ja jemanden ein, im Grunde um zumindest dein Niveau zu halten. Wenn nicht gar, um dann nochmal besser zu werden, um der Mannschaft nochmal einen Schub zu geben. Aber wenn du dann halt merkst, der bringt keinen Schub, sondern der ist mehr ein Hemmschuh, dann ist das natürlich weder für Mannschaft, für den Spieler selbst und auch für den Trainer gut. Aber das, was du angesprochen hast, ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, ja.
Kommen wir zu Spielern oder einem Spieler, der jetzt irgendwann potenziell, vielleicht der am Samstag schon im Kader steht, ansonsten denke ich, dass er wahrscheinlich spätestens danach die Woche potenziell wieder im Kader stehen könnte, Adrian Gantenbein. Hat am Samstag 15 Minuten ungefähr, glaube ich, gegen die U23 des VfL Bochum gespielt. Ich habe es tatsächlich gesehen, weil ich mir gedacht habe, ich habe mir den Doppelspieltag mal angetan aufgrund der kurzen Distanz zwischen Gelsenkirchen und Bochum. Fand, er hat ganz solide gemacht. Zu dem Zeitpunkt stand es auch, glaube ich, schon 3-1 für die U23 von Königsblau. Also, und vor Bochum kam nicht mehr so viel. Also so ein richtiges Aufbäumen gab es da nicht mehr. Aber könnte mir vorstellen, dass er vielleicht auch noch irgendwann eine Rolle spielen könnte, sei es vielleicht auch trotzdem nur von der Bank, aber weil man ja schon das Gefühl hat, dass irgendwie diese linke Seite, Njai, Oshish, sehr, sehr gut funktioniert, sehr viel Tempo mitbringt, auch sehr viel über diese Seite funktioniert und rechts hat man so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen der Knoten gerade oder der Wurm drin. Vielleicht ist dann ja so ein Adrian Gantenbein, der zurückkommt, auch nochmal so eine zusätzliche potenzielle Option.
Ja, eine Option kann er auf jeden Fall sein. Wir haben jetzt vorhin noch mit Miron Muslic noch gesprochen und er hat noch keine Entscheidung getroffen. Also wir sind jetzt, wie gesagt, Stand Donnerstagnachmittag und da sagte Muslic, er hat noch keine Entscheidung getroffen, ob er Gantenbein jetzt schon mitnimmt nach Fürth oder ob er nochmal möglicherweise in der U23 spielt. Also das wird man sehen. Wenn er ihn mitnimmt, dann wird er aber, kann mir zumindest nicht vorstellen, dass er in der Startelf dann direkt steht. Also dann wird das, dann wird die Aufstellung auch wieder so aussehen wie zuletzt, also mit Timo Becker auf der rechten Seite. Ich stimme dir natürlich zu, dass Schalke da schon so ein bisschen so ein Gefälle im Moment hat, weil die linke Seite ist wirklich sehr, sehr, sehr stark und da lief auch jetzt gegen Magdeburg wieder sehr viel drüber und ich glaube auch zu merken, dass die Gegner sich so ein bisschen jetzt im Moment auf die, dass sie über ihre eigene linke Seite kommen, um Schalke da in Verlegenheit zu bringen, weil sie auch irgendwie mitbekommen, dass da so ein bisschen bei den Blauen der Schuh drückt. Aber ich will Timo Becker, wo es übrigens, habe ich auch gesehen, in den Reaktionen nach unserem Schalke-Talk, also da gibt es schon viele, viele Reaktionen zu diesem Thema und auch ziemlich zwiegespalten. Also es gibt tatsächlich Leute, die sagen, also sorry, der Timo Becker, der ist nach seiner Verletzung, der muss raus, der ist ein Sicherheitsrisiko, und es gibt auch sogar welche, die geschrieben haben, das wird überhaupt nichts mehr mit dem, der geht nicht richtig in die Zweikämpfe, der ist zu langsam, der packt es einfach nicht mehr. Dann gibt es aber auch andere, die sagen, also sorry, hier, den haben wir im Sommer geholt als Leistungsträger, Vizekapitän, und ist sowieso auch als Typ unheimlich wichtig, und jetzt hängt er mal ein bisschen durch, und jetzt lass uns nicht sofort hier die Nerven verlieren und den hier auf Eis legen, sozusagen. Und Muslic gehört ja zur zweiten Fraktion, hat ja klipp und klar im Grunde gesagt, dass er Timo Becker nicht fallen lässt. Und ich gehe insofern davon aus, dass er auch in Fürth spielen wird, auch natürlich aufgrund von eines Mangels an Alternativen auch. Also Gantenbahn wird, glaube ich, nicht, selbst wenn er mitfährt, von Anfang an spielen. Und ich glaube, Ayhan sieht Muslic eher nicht auf der rechten Seite, weil sonst hätte das ja auch schon früher irgendwie probiert. Also ich glaube schon, dass da Muslic sich dann doch deutlich für Timo Becker positioniert, in der Hoffnung natürlich, dass der jetzt so langsam wieder ins Rollen kommt.
Ja, ich kann mir ehrlicherweise Mertcan Ayhan auch nicht auf einer Außenverteidigerposition vorstellen. Ich glaube auch, da würde man ihm auch keinen Gefallen tun, weil er doch auch eher groß gewachsen ist und dann gegen kleine, wuselige Spieler, glaube ich, Schwierigkeiten auf der Außenbahn kriegen könnte. Deswegen, da stimme ich dir voll und ganz zu.
Naja, jetzt könnte ich ketzerisch sagen, mehr Schwierigkeiten als Timo Becker in Bochum mit Holtmann hatte.
Ja, gut, natürlich.
Kannst du wahrscheinlich gar nicht kriegen. Aber gut, sollen wir uns jetzt gar nicht drüber lustig machen. Aber mir fiel jetzt nur gerade ein, weil das war ja wirklich auffällig. Also da hoffst du jetzt, glaube ich, als Trainer einfach auch drauf, dass der sich jetzt von Spiel zu Spiel steigert. Und das ist ja auch für Timo Becker, glaube ich, jetzt auch nicht seine Top-Position. Ja. Also der spielt ja, glaube ich, auch lieber
zentral.
Lieber zentraler. Und insofern sollten wir ihm da auch zugestehen, dass er da jetzt auch so ein bisschen braucht. Und solange die Mannschaft insgesamt funktioniert, ist das dann ja auch in Ordnung. Kritisch wird es halt dann, wenn das wirklich zum, wie ja viele oder ein paar User dann auch geschrieben haben, wenn das wirklich zum Sicherheitsrisiko wird. Ja.
Lass uns zwei Personalien noch durchsprechen. Die eine ist jetzt seit, ich glaube, 4 Wochen, hat Miro Muslic gerade gesagt, im Mannschaftstraining. TK, wie er ihn so schön nennt, Thomas Kallas. Ich weiß nicht, ob ich glaube, dass er diese Saison nochmal großartig an Spielzeit kommt, wenn sich da hinten keiner verletzt. Das kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen, bei dem, was da qualitativ gerade rumläuft. Ich glaube, dafür war er auch zu lange raus. Aber es ist natürlich trotzdem schön, dass es diese Alternative mittlerweile wieder gibt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dürfte Kallas ja auch in der U23 theoretisch noch wieder Spielpraxis sammeln, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, so habe ich das auch verstanden. Und ich freue mich einfach für Kallas persönlich. Der ist ja im Sommer auch operiert worden. Es war ja zeitgleich ungefähr mit Kenan Karaman und hat ja vorher schon immer Probleme gehabt. Das war ja die Operation, die er im Sommer hatte, war ja im Grunde nur die Konsequenz aus langen Problemen, die er ohnehin schon mit sich rumgeschleppt hat. Ich freue mich einfach für ihn, dass er wieder da ist, weil du weißt selber, das schwirren dann natürlich auch, wenn du so lange ausfällst, die bösesten Gerüchte dann auch schon durch die Gegend, so nach dem Motto, das wird überhaupt nichts mehr oder den sehen wir nie mehr wieder. Und jetzt sehen wir ihn wieder, jetzt ist er wieder da und trainiert auch wieder mit. Als Alternative im Moment sehe ich ihn auch nicht, einfach auch, weil du ja wirklich hinten den Jungs da jetzt schon Vertrauen schenken solltest, die da spielen. Aber es kann schnell passieren. Katic bin ich auch immer am Überlegen, wie fit ist der, wie lange geht das gut. Der hat jetzt auch diese Woche auch wieder noch gar nicht mit der Mannschaft trainiert, sondern individuell. Belastungssteuerung heißt es dann, aber der hat also dessen Körper muss dem Ganzen auch wahrscheinlich irgendwann mal Tribut zollen. Und wer weiß, wenn sollten Katic mal ausfallen oder wie auch immer, dann bist du vielleicht sogar ganz froh, wenn er dann für für eine gewisse Zeit dann Thomas Kallas wieder da ist. Also man sollte eigentlich, wie im täglichen Leben auch, man sollte niemals nie sagen, wir haben alle schon erlebt, wie schnell sich nicht nur auf Schalke, sondern wie schnell es mit Verletzungen geht und wie lange Spieler dann auch teilweise drohen auszufallen.
Definitiv. Die zweite Personalie, der jetzt, ich glaube, langsam wieder auf dem Weg zurück ist, ist der andere Bäcker, also Vitali. Ich bin sehr gespannt tatsächlich, wie Mira Muslic das handhaben wird, weil eigentlich kannst du diesen Enjai nicht auf die Bank setzen. Dafür spielt er eigentlich zu gut. Dafür, finde ich, harmoniert er auch zu gut mit Oshish, der davor spielt. Die, finde ich, beide, also da muss man mal, ich habe ja schon so einige Winterneuzugänge erlebt und ich muss sagen, ich kann mich an nicht ganz so viele erinnern, jetzt so, zumindest in jüngster Vergangenheit, wo ich sage, boah, die sind eingeschlagen wie eine Bombe. Aber die beiden sind wirklich, Dzeko natürlich auch noch dazu, zudem habe ich gleich übrigens noch eine interessante Sache, die diese Woche irgendwo veröffentlicht wurde. Aber die beiden, um jetzt mal da zu bleiben, sind ja wirklich sehr, sehr stark eingeschlagen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie Miro Muslic mit Vitali Becker umgeht, ab dem Moment, wo der wieder matchfähig, also einsatzfähig für die Profimannschaft ist.
Ja, da sind wir alle gespannt drauf. Du hast aber jetzt natürlich den Luxus, und das bezeichne ich wirklich als Luxus für einen Trainer, dass du Vitali Becker jetzt nicht sofort wieder reinschmeißen muss, sondern dass du ihn wirklich ganz behutsam aufbauen kannst und ihn wirklich erst dann zu einem Thema machen kannst, wenn er auch wirklich bei 100% wieder ist. Also das ist ja das Gute daran. Es gab ja auch schon Personalsituationen, da warst du als Trainer ja wahrscheinlich dann gezwungen zu sagen, habe ich eigentlich ein schlechtes Gefühl, weil der ist noch nicht so weit, aber ich habe da keinen anderen oder zumindest keinen anderen guten, ich muss den jetzt spielen lassen. Und dann kam das im Grunde wie ein Bumerang zurück, dann hat der Spieler gemerkt, war vielleicht doch zu früh und fiel dann noch länger aus. Das ist ja das Schöne im Moment und wie Muslic das dann löst, da bin ich auch sehr gespannt. Unterm Strich wird Vitali Becker in einer Phase zurückkommen, in der dann so langsam die, wie ihr jungen Leute sagt, die Crunch-Time beginnt, wo es also dann wirklich drauf ankommt und dann kann Muslic nur das machen, was er für die Mannschaft dann für die beste Lösung hält. Und wenn er dann der Meinung ist, Vitali Becker war jetzt relativ lange raus und Njai und Aouchis funktionierte super, da kann ich jetzt nichts dran ändern, denke ich mal, wenn es so kommt, dann wird sich Vitali Becker wahrscheinlich auch erstmal mit einem Bankplatz arrangieren müssen. So schade das natürlich für ihn auch ist, weil er hat jetzt keine Pause gehabt, weil er schlechte Leistungen gebracht hätte.
Ja, definitiv. Ich weiß gar nicht, haben wir es kurz angesprochen, gibt es sonst noch irgendjemanden, der in nächster Zukunft oder naher Zukunft zurückkommen könnte? Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben.
Ja, also von Lassme, Antwi, Adjei, Heul und Remmert, das sind jetzt so die mir gerade spontan einfallen. Da hörst du eigentlich jetzt relativ wenig. Ich kann sein, dass die mal ihre Runden um Platz drehen, wenn wir nicht da sind, aber Stand jetzt sind das keine unmittelbaren Comeback-Kandidaten.
Ja, okay. Interessanter Fakt, der mir diese Woche über den Weg gelaufen ist, zu Edin Dzeko. Ich vermute, du hast es vielleicht auch schon gelesen, gehört, dass der VfL Wolfsburg tatsächlich auch nochmal Interesse angemeldet haben sollte. Das hat zumindest der Sportdirektor bestätigt. Er hat, weiß gerade gar nicht mehr genau, wo er dieses Interview gegeben hat, gesagt, Edin ist hier eine Legende. Es gab Kontakt, es gab Gespräche, aber wir respektieren seine Entscheidung. Also auch da, man spricht ja irgendwo auch für ihn, dass ich könnte mir vorstellen, dass er wahrscheinlich bei VfL Wolfsburg durchaus finanziell etwas lukrativere Angebote vorgelegen haben könnte. Spricht ja trotzdem irgendwie für ihn, abgesehen natürlich von seiner Qualität, die er jetzt auch bei Schalke schon bewiesen hat. Ich glaube, es sind jetzt 7 Scorer in 5 Spielen. Theoretisch wären es 8 gewesen, wenn das erste Tor kein Eigentor gewesen wäre.
Ja, aber er wollte wahrscheinlich die Perspektive erste Liga haben.
Vermutlich.
Nein, liebe Wolfsburger. Nein, ich weiß nicht, wie das da in der ersten Liga ausgeht. Ob wer absteigt und wer nicht absteigt, war jetzt ein Spaß. Ja, natürlich spricht das für Dzeko. Ich hätte auch verstanden, wenn er dem Ruf des Geldes folgt. Aber so ist es natürlich für Schalke eine, eine super Geschichte. Ich glaube, er hatte auch nicht nur Anfragen oder Angebote vom VfL Wolfsburg, wenn ich das alles richtig verstehe. Und also bei Dzeko, ich fand den schon zu seiner Wolfsburger Zeit immer klasse. Ohne dass ich jemals geahnt habe, dass man ihn hier mal persönlich kennenlernen würde. Und ich finde alles, was er hier macht, was er hier sagt, wie er sich auch gibt. Also wenn du hier mit den Schalker Verantwortlichen sprichst, also dann sagen die, der ist so total normal. Also der hat überhaupt nicht, lässt überhaupt gar nicht so diese Star-Allüren raushängen, die er sich ja durchaus irgendwo leisten könnte. Also wohl absoluter Teamplayer. Und ich finde, es spricht dann für den Fußballer Dzeko, dass er wirklich gesagt hat, nee, ich fand Schalke damals schon immer klasse, als ich gegen die gespielt habe. Und übrigens müsste er, jetzt fällt es mir gerade mal so ein, er müsste damals auch in seiner Wolfsburger Zeit gegen jemanden gespielt haben, der als Trainer jetzt hier auf Schalke mehr oder weniger als Flop immer bezeichnet wurde. Der aber jetzt mit Curaçao auf Deutschland bei der WM trifft, Fred Rütten.
Ja, das kann gut hinhauen, das stimmt.
Kennst du gar nicht mehr, ne?
Doch, Fred Rütten sagt mir was, aber könnte passen von der Zeitraum
her. Ja, auf jeden Fall. Rütten war 2008, 2009 und Dzeko hat ja gespielt in Wolfsburg 2006 oder 2007 bis 2009. Ja. Also wird er natürlich. So, und da hat Dzeko gesagt, da fand der Schalke schon immer klasse. Und finde ich gut, dass er dann sagt, ja, wenn ich jetzt noch mal was mache und was anderes, aus Florenz wollte er ja wohl weg. Und Kohle habe ich wahrscheinlich genug verdient, wenn ich mir seine Station angucke. Und dass er dann wirklich sagt, nee, dann will ich dahin, wo die beste Stimmung ist. Natürlich spielen Katic, Muslic spielen natürlich auch eine Rolle bei der ganzen Geschichte. Und dann will ich dahin, wo einfach was los ist und wo ich einfach mal gerne spielen würde. Also das ist, da sollte Schalke eigentlich jeden Tag dem Fußballgott danken, dass ein Fußballer so, ein Top-Fußballer so denkt und dann auch tatsächlich so handelt. Es gab ja zwischendurch immer viele Spieler, die gesagt haben, ach, nach Schalke, da würde ich gerne mal und würde gerne wieder zurück. Ivan Rakitić, Robin Gosens, Julian Draxler. Alle wollen eigentlich immer nach Schalke ganz gerne zurück, aber gehen dann woanders hin. Kein Vorwurf, ist einfach so. Und Dzeko hat es jetzt einfach mal gemacht und hat gesagt, ne, ich finde die geil, ich finde die gut, ich will da mal hin, ich will da mal spielen. Und ja, ich rufe da mal an. Ist doch klasse.
Ja. Letzter Punkt, bevor wir zur Kurvendiskussion kommen. Nach der Kurvendiskussion würde ich einen kurzen Ausblick noch auf das nächste Spiel machen. Mike Büskens. Du hast gestern kam eine Info raus, dass er potenziell sich auf einen Posten im Aufsichtsrat bei der nächsten Mitgliederversammlung bewerben könnte oder wohl beworben haben soll. Ja, gib du gerne eine kurze Einschätzung dazu ab.
Ja, ist ja sein völlig gutes und legitimes Recht. Also er hat wohl tatsächlich seine Bewerbungsunterlagen beim dafür zuständigen Wahlausschuss eingereicht. Der Wahlausschuss muss jetzt, der sammelt jetzt, was da so ankommt. Und dann gibt es da Vorstellungsrunden mit jedem Einzelnen. Und dann entscheidet der Wahlausschuss, wen er zur Wahl zulässt oder nicht. Und ja, Mike Büskens ist natürlich ein großer Name. Das sorgt natürlich schon für Aufsehen, ist ja nicht der, oder er wäre nicht der erste Eurofighter, der im Aufsichtsrat ist. Olaf Thon war drin, Huub Stevens, Trainer, war drin, Juri Mölder war drin. Juri Mölder wurde allerdings kooptiert, ist also der einzige von denen, die sich nicht einer Wahl haben stellen müssen. Dann gab es ja noch Andreas Müller, der hier Manager war. Marc Wilmots war Sportdirektor, also die Eurofighter sind schon in der Vereinspolitik und im Management ein sehr aktives Element in der Vereinsfamilie. Und ja, jetzt versucht es Mike Büskens, wirft seinen Hut in den Ring und das muss man jetzt mal sehen, wie sich das entwickelt. Er wird wohl auf jeden Fall unter anderem dann auch gegen Axel Hefer antreten, zwar nicht direkt, wie das ja so ein bisschen jetzt rüberkam, so nach dem Motto Hefer gegen Büskens oder Büskens gegen Hefer, das ist Das ist so nicht ganz richtig. Es werden zwei Posten für den Aufsichtsrat im Grunde frei. Und zwar von denen, deren Amtszeit jetzt auslaufen. Das ist einmal Axel Hefer und das ist einmal
Holger Brauner.
Und Axel Hefer zumindest hat schon erklärt, dass er wieder antreten wird. Und bei Holger Brauner weiß ich das jetzt im Moment noch nicht. Und gehen wir mal davon aus, beide stellen sich wieder zur Wahl. Oder beide müssen auch, glaube ich, dann auch erst nochmal wieder durch den Wahlausschuss. Aber wäre schon skurril, wenn die nicht zugelassen würden. Weil warum sollen sie jetzt nicht zugelassen werden, wenn sie vor ein paar Jahren zugelassen worden sind? Dann gibt es Marc Büskens, der jetzt bekannt ist. Und dann werden sich auch noch andere, werden sich jetzt wahrscheinlich bewerben. Und dann muss man mal sehen, wie der Wahlausschuss dann entscheidet. Und es werden dann vier Kandidaten werden zugelassen. Also Hefer, Brauner, mal angenommen, beide kandidieren erneut. Sollte Bujo zugelassen werden, Marc Büskens und dann eben noch ein Vierter. Und aus diesen vier werden dann zwei gewählt. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt wirklich eine Stichwahl zwischen Büskens und Hefer ist. Also das, so sollte man das jetzt nicht verstehen. So dramatisch ist es nicht. Aber er tritt natürlich auch in Konkurrenz, auch zu Hefer, weil du hast bei der Wahl, hast du dann, glaube ich, als Mitglied zwei Stimmen. Also du kannst so viele wählen, wie dann auch tatsächlich wieder in den Aufsichtsrat reinkommen.
Und der wählt dann, glaube ich, seinen Vorsitzenden intern, wenn
der Aufsichtsrat,
weiß,
also du wirst auch nicht, weil manchmal höre oder lese ich auch, ja, die Mitglieder hätten Hefer wieder zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Nee, auch nicht ganz richtig. Die Mitglieder wählen den Aufsichtsrat. Den Vorsitzenden des Aufsichtsrates wählt der Aufsichtsrat in seiner ersten konstituierenden Sitzung, wie es immer offiziell heißt, meistens unmittelbar nach der Mitgliederversammlung. Und wir Journalisten warten dann ganz sehnsüchtig, manchmal bis tief in die Nacht, auf die Meldung von Schalke, wer denn jetzt den Zuschlag bekommen hat. Bei Clemens Tönnies war das keine große Überraschung, dass er dann gewählt wurde. Axel Hefer ist, glaube ich, jetzt auch schon ein- oder zweimal wieder bestätigt worden als Vorsitzender. Ich weiß es nicht so genau. Also wie gesagt, das muss man ein bisschen auseinanderhalten. Mitglieder wählen Aufsichtsrat und Aufsichtsrat wählt dann daraus seinen Vorsitzenden. Bujo ist natürlich, du weißt, ich bin ein großer Fan von Marc Büskens. Aber wir wahrscheinlich so ziemlich alle in der Schalke-Familie. Der ist ja wirklich 92 von Fortuna Düsseldorf damals als Spieler gekommen und hat ja seitdem alles quasi auf Schalke, so ziemlich jeden Job auch gemacht, den es da in seinem Bereich gibt, mit Unterbrechungen, mit erfolgreichen Unterbrechungen über auch. Zum Beispiel den Gegner, wo Schalke am Sonntag spielt, den hat er, ich glaube, zum ersten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte in die erste Liga geführt als Trainer. Also der hat schon was auf dem Kasten. Ja. Und ist ja mit Schalke, war ja auch Schalkes Aufstiegstrainer 2022. Ohne ihn wäre Schalke, da bleibe ich bei, nie und nimmer aufgestiegen in dieser Saison. Bujo hatte einen Schub, eine Lawine losgetreten durch seine ganze Art. Das hätte sonst niemals funktioniert, dieses Selbstvertrauen, diese Ausstrahlung, die er damals hatte. Ich habe zufällig, als ich gestern Bilder rausgesucht habe für die Geschichte über Marc Büskens, dass er kandidiert und was das für eine Wirkung hat, was das für Konsequenzen möglicherweise hat, habe ich Bilder rausgesucht in unserem Archiv und bin auf Bilder gestoßen, als Schalke in Sandhausen spielte. Das war ja, glaube ich, das vorletzte oder drittletzte Spiel, wo ja, ich glaube, Terodde in einer 150. Minute irgendwie das Siegtor macht und Schalke ganz an 1000 schon eingenommen hat. Wenn du siehst, ist nur ein Foto, vielleicht täuschte das auch, aber mit welchem Selbstbewusstsein Marc Büskens da auf den Platz kommt und so ein Siegerlächeln schon. Wahrscheinlich hat er gerade in die Kurve geguckt, hat gesehen, alles blau und weiß und hat sich einfach gefreut. Aber ich finde, der hatte in dieser Phase eine solche Ausstrahlung, eine solche Gewinnerausstrahlung, die auf die ganze Mannschaft dann auch gewirkt hat. Und die sind ja dann wirklich in den letzten 6, 7, 8 Spielen da durchmarschiert. Achtung, wie das warme Messer durch die Butter. Und Alleine deswegen hat Bujo bei mir, ich kenne ihn seit 92, einen Stein im Brett. Und der ist ja auch, Bujo ist ja eigentlich einer, der ist ja, glaube ich, auch fraktionsübergreifend. Den haben ja sowohl die, selbst die, die immer noch ein bisschen an Clemens Dönjes hängen, die finden Bujo ja wahrscheinlich klasse und auch die anderen finden Bujo, also Bujo findet ja irgendwie jeder gut. Trotzdem ist sowas kein Selbstläufer. Erstmal muss er durch den Wahlausschuss. Flankengott Rüdiger Abramczyk wurde vom Wahlausschuss 2018 gar nicht erst zugelassen zur Wahl. Also Popularität heißt nicht automatisch, dass du auch überhaupt erstmal zur Wahl zugelassen wirst. Und Erwin Kremers, Linksaußenlegende, ich weiß gar nicht, ob du vom Namen her wirst ihn noch kennen, hat zwar kandidiert 2009 oder 2008 oder 2010 so um die Ecke rum, hat auch eine ganz ordentliche Rede gehalten, ist aber nicht gewählt worden. Also dass man jetzt nicht immer nur meint, da kommt einer, der hat einen großen Namen, also wird das automatisch schon klar gehen, das ist kein Selbstläufer. Bujo traue ich natürlich zu, weil der ist glaube ich noch so schon noch so populär und auch so beliebt, dass er, wenn er kandidiert, dass er zumindest sehr gute Chancen hätte. Ich weiß nur nicht, wie der Wahlausschuss reagiert. Ich glaube, die sind da sehr sensibel, wenn eine solche Bewerbung, wenn die schon frühzeitig oder zu früh das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Die versuchen ja alles immer so ein bisschen so, auf wer sich da bewirbt, wer durchfällt. Die müssen ja auch keine Begründung angeben, wenn sie einen nicht zulassen. Und da bin ich mal gespannt, wie der Wahlausschuss dieses Thema oder mit diesem Thema umgeht.
Ey, ich auch. Ich bin sehr gespannt, ob er dann auftaucht auf dem Bogen oder nicht. Ich glaube, einige wünschen sich auch oder finden das vielleicht auch gut, weil sie bemängeln diese sportliche Kompetenz in Anführungsstrichen, die ja manchen Leuten im Aussichtsrat zwischenzeitlich mal abgesprochen wurde. Und wenn man auf dem Papier schaut, ist ja außer Steffi Jones, die glaube ich auch nur kuptiertes Mitglied ist, ja auch keiner von denen, der jetzt, ich sag mal, einen sportlichen Background hat, ohne den Leuten jetzt ihre Kompetenz damit absprechen zu wollen, aber die diesen Background das selber erlebt zu haben, nicht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein Pluspunkt für ihn sein könnte, sofern er denn natürlich zugelassen wird.
Frage ist, wie viel Sportkompetenz will man im Aufsichtsrat haben? Also ja. Rüdiger Abramczyk hat mir das so erklärt, man habe ihm wohl hinterher gesagt, er sei damals nicht vom Wahlausschuss zugelassen worden, weil sich damals auch Huub Stevens für den Aufsichtsratbeworben bzw. für den Aufsichtsrat kandidiert hat. Und es solle halt nur ein Fußballfachmann da drin sitzen. Und jetzt wurde ja Steffi Jones quasi als Nachfolgerin für Juri Mölder kooptiert. Jetzt könnte man sagen, das ist dann die Fußballexpertise. Also vielleicht wollen sie überhaupt keinen mehr drin haben. Der sich im Profifußball jetzt auskennt. Das kann ich aber nicht beurteilen. Also ich persönlich, meine persönliche Meinung ist immer, wenn du einen elfköpfigen Aufsichtsrat hast, dann solltest du auch, im Moment sind es elf, dann solltest du auch mit einem zweiten klarkommen, der sich im Profifußball auskennt und das tut Mike Büskens zweifellos.
Kommen wir zur... Ich hoffe, ich treffe den richtigen Button.
Kurvendiskussion.
Ja, ich habe den richtigen Button noch gefunden. Und zur ersten Sprachnachricht, die kommt vom Jatti aus Wattenscheid, der nochmal über die Gegentore und auch über das System nochmal was Kurzes losgeworden ist. In dem Sinne lasse ich ihn einfach mal laufen.
Besser. Das zweite Tor von Tschukowski. Sorry, den kannst du ihm fünfmal geben, den Ball. So, der trifft den genau einmal so, dass der unhaltbar ins Tor geht. Ja, und dann haben alle von 5-9 in der Startelf gesprochen. Ich sehe das mal noch ein bisschen weiter, denn mit Ron und Karaman standen zu Beginn gegen Magdeburg nur noch zwei Spieler aus der alten Saison auf dem Platz. Und mal ehrlich, beißen die sich gerade in Hannover mal so richtig in den Allerwertesten? Nach Muslic ist ja wohl Lüftl anscheinend der nächste Volltreffer für uns. Könnt ihr euch noch an den Beginn des Wintertransfersfensters erinnern? Vielleicht können wir einen holen, ja, mit Vorgriff auf dem Sommer. Und am Ende sind es 5 geworden, die uns bislang alle besser machen. Ja, dann noch zum Thema Auswechslung. Und da habe ich auch wieder meine Jatti-Meinung, denn ich kritisiere die Auswechslung an sich nicht, sondern vielmehr die Leistung der eingewechselten Offensivkräfte. Also bei Gomez, da hatte ich das Gefühl, entweder hat er keinen Bock, ganz schlechte Körpersprache. Also hat er wirklich nicht viel Lust, weil er sieht, die anderen performen besser, oder aber der ist total verunsichert.
Ich merke gerade, ich habe den falschen Teil der Sprachnachricht abgespielt. Wir müssen von vorne anfangen. Ich habe die ersten 2 Minuten aufgeschrieben,
nicht ab 2 Minuten. Der Jatti aus Wattenscheid hier. Also ich bin sowas von stinksauer. Ne? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn wir so weiterspielen, dann verliere ich tatsächlich noch meine unter 40 Gegentorwette. Da gibt's auch nicht. Ja, aber Spaß beiseite. Ja, wir bekommen mehr Gegentore als in der Hinrunde. Aber auch da habe ich meine eigene Jatti-Theorie. Und die ist eigentlich relativ simpel und einfach. Nee, simpel und einfach ist dasselbe. Ja, die Gegner treffen einfach mehr ins Tor als vor. Ich habe mir mal den Spaß erlaubt und habe mir mal den X-Goal-Wert der 6 Spiele Hinrunde und der 6 Spiele Rückrunde verglichen. Ich weiß, der X-Goals-Wert ist jetzt nicht immer so hundertprozentig, aber er ist zumindest ein bisschen aussagekräftig, meiner Meinung nach. Und wir hatten den X-Goals-Wert in den ersten 6 Spielen der Hinrunde von 6,72 und jetzt in der Rückrunde von 7,21. Also nicht ganz 0,5 mehr. Das ist total wenig und total unaussagekräftig. Und vor allem sind die Spiele gegen Hertha und Lautern mit dem alten System da auch noch dabei. Ja, und ich kann dieses Gerede von einem Mann hinten weniger als Erklärung auch nicht mehr akzeptieren. Zu den Gegentoren, die vor dem Magdeburg-Spiel waren, habe ich im letzten Podcast schon gesagt. Und jetzt, beim ersten Gegentor, sind wir trotz Konter der Magdeburger in der Überzahl hinten und am Ende geht das Ding von Katic Oberschenkel unhaltbar ins Tor. In der Hinrunde wäre der garantiert noch gegens Knie getickt und weggesprungen. Überleg mal, das Spiel gegen Düsseldorf, wenn wir da mal drauf zurückschauen, wie oft der Stürmer der Düsseldorfer allein auf unser Tor zugelaufen ist. Also entweder hat Karius den gehalten, der hat das Ding daneben geschossen oder Hasan Kurucay war mit einer Monstergrätsche, der ihn da gestört hat. Ja, und in der Rückrunde läuft das halt alles anders. Genauso bei den Elfmetern. Wir hatten nach 6 Spieltagen Hinrunde auch 2 Elfmeter, genauso wie in der Rückrunde. In der Hinrunde hat Bochum seinen Elfmeter aber verschossen. In der Rückrunde sind beide Elfmeter drin, 50% mehr drin. Ja, und was willst du machen? Also dem Grunde nach, meine Aussage zu den Gegentoren ist einfach, ein bisschen Pech und die Leute treffen besser. Das zweite Tor von...
So, das war der Part, den ich einspielen wollte. Wolltest du was dazu sagen? Ich habe übrigens einen kurzen Hinweis vorab noch. Ich werde alle die Sprachnachrichten, die wir bekommen haben, weil sie sehr, sehr lang sind, ich habe immer ein Thema rausgenommen. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, ich habe den falschen Teil abgespielt. Ich habe mir aufgeschrieben, welche Sequenz ich einspielen wollte. Für diejenigen, die was geschickt haben. Jetzt darfst du lieber, Norbert.
Ob ich was dazu sagen? Zunächst mal wünscht der Jatti aus Wattenscheid sich genauso wie ich den Doppelaufstieg dieses Jahr, Wattenscheid.
Davon gehe ich aus. Da hätte ich übrigens auch kein Problem.
Wattenscheid jetzt 2-0 in Wreden gewonnen. Ganz wichtiger Sieg. Sind also nach der ersten Saisonniederlage wieder auf Kurs. Das ist aber nur ein kleiner Ausflug in die Oberliga. Ja, was hat der Jatti? Ja, grundsätzlich stimme ich ihm natürlich zu. Wir haben ja auch gerade dieses einen Mann hinten weniger thematisiert, aber das kommt auch ein bisschen, weil Ron Schallenberg das selber erwähnt hat und der steckt nun mal da noch mehr drin als der Jatti oder ich. Also vielleicht fühlt Schallenberg oder fühlen die Jungs das dann auch so, wie Schallenberg das gesagt hat und in der Tat, aber das haben wir auch gesagt, viele der Gegentore haben nun wirklich überhaupt gar nichts mit dem System zu tun. Ob die Gegner jetzt besser schießen als in der Hinrunde, ja, mag vielleicht so sein. Ich weiß nicht, wie oft man dem Magdeburger den Ball noch hinlegen kann und der trifft ihn genauso. Dazu kenne ich seine Schusstechnik zu wenig. Es geht ja auch nicht darum, das Ganze zu dramatisieren.
Ja.
Also es ist ja alles in Ordnung. Schalke hat 23 Spiele, haben glaube ich 46 Punkte, ja. Das ist ein 2-Punkte-Schnitt und mit dem steigst du in der Regel auf. Also wenn sie das jetzt durchhalten, dann gehen sie hoch. Aber ich war selber überrascht, dass Muslic das so deutlich angesprochen hat nach dem Magdeburg-Spiel. Es ist ja, man wirft Journalisten ja oft immer vor, und manchmal ist das auch berechtigt, dass wir mal ein Haar in der Suppe suchen würden. Aber in dem Fall hat Muslic es ja selber gemacht. Ja. Der war ja selber unzufrieden. Und er knüpfte ja an, im Grunde, auch wenn er so nicht gesagt hätte, er hätte ja vor dem Spiel in der Pressekonferenz hatte er noch gesagt, dass ihm ein 1:0 lieber ist als ein, also ein kontrolliertes 1:0 ist ihm lieber als ein wildes 3:2. Und jetzt gab es ein wildes 5:3. Alle begeistert, Spektakel, Muslic selber auch begeistert, aber als Trainer siehst du die Dinge halt natürlich durch die Trainerbrille. Und da willst du Kontrolle haben. Da findest du Spektakel wahrscheinlich auch super, aber eigentlich dürftest auch ein paar Nummern kleiner sein. Und dann suchst du natürlich, woran liegt es denn? Sind das strukturelle Probleme? Sind das individuelle Dinge? Und deswegen wird ja überhaupt jetzt auch über dieses Thematik Gegentore gesprochen, weil über vorne die Jungs, da brauchen wir eigentlich gar nicht groß zu sprechen. Das läuft einfach. Das hätte ja gegen Magdeburg auch 8:4 oder wie auch immer ausgehen können. Hätte sich auch keiner beschweren können. Aber man muss, ich kann Muslic auch verstehen, du musst natürlich darauf achten, dass das jetzt nicht zur Regel wird, weil man sagt ja so schön, die Defensive oder die Offensive gewinnt dir Spiele, aber die Defensive gewinnt dir Titel. Der Satz kommt ja nicht von ungefähr. Und du solltest jetzt die Fähigkeiten der Schalke Offensive, so groß sie auch sind, nicht überstrapazieren, weil du wirst möglicherweise nicht in jedem Spiel 4 oder 5 Tore schießen können. Und deswegen ist es auch Muslics Pflicht, schon den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, wir müssen das hinten wieder besser in den Griff kriegen.
Ja, definitiv. Du hast die Offensive angesprochen. Das passt eigentlich sehr gut zur Nachricht von Peter aus Neuss. Er hat geschrieben, hallo René und Podcast-Team. Zum Spiel von Samstag gegen Magdeburg. Erstmal fand ich das richtig klasse, wie die Spieler in der Kurve am Ende mitgefeiert haben. Habe ich so noch nie gesehen. Klasse zum Spiel. Karaman mal wieder richtig gut gespielt. Und über Dzeko, Oshish, Ljubicic, Njai brauchen wir nicht viel reden. Richtig klasse gespielt. Noch ein Wort zu unserer rechten Seite mit Timo Becker. Nichts gegen Timo. Ich mag ihn, aber er ist für mich zu langsam. Vielleicht ist er noch nicht fit genug, man sollte Gantenbein, wenn der fit ist, auf deren Stelle setzen. Euch einen schönen Podcast, ihr macht eine richtig klasse Sendung, auch sehr informativ, macht weiter so. Danke, Gruß der Peter aus Neuss, der das Schalker Blut seit 1970 in sich trägt, bleibt alle gesund. Ja, im Endeffekt, ich glaube, das können wir quasi einfach so stehen lassen. Hat eigentlich das aufgegriffen, was du gerade nochmal gesagt hast. Dann mache ich direkt weiter, bedanke mich bei unserem Holger aus Duisburg, der Rollifahrer, der hier im Dezember irgendwann mal zu Gast war und so ein bisschen erzählt hat, wie über seinen Rolli-Fanclub, den er gegründet hat. Er hat ein paar Fotos an den René zugeschickt, habe ich mir sagen lassen. Deswegen vielen lieben Dank, lieber Holger. Und er hat noch in seiner kurzen Audio, die er dazu geschickt hat, von einem rundum gelungenen Abend am Samstag gesprochen. Ich glaube, das kann man auch so unterschreiben. Dann springe ich direkt weiter zum Olli aus dem Westerwald. Dort muss ich einmal kurz die passende Audio suchen. Das wird die hier sein. Einmal kurz schauen, welche Sequenz ich einspielen wollte. Wie gesagt, ich habe mir immer eine rausgesucht. Und dann würde ich sagen, hören wir mal, was der Olli aus dem Westerwald zu sagen hat. Huch.
Und was kam, war drin. Er hat es geschafft. Miron war mit seiner Mannschaft in der Nordkurve. Das hat vor ihm nur Tedesco erreicht, ohne Mannschaft. Es war ein Gänsehautgefühl. Dies wird die Mannschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl noch mehr stärken. Man darf gespannt sein auf die nächsten Wochen. Ich glaube, im Mai steigt in der Arena eine große Party. Im Moment schmeckt alles sehr gut auf Schalke, nicht nur die Stadionwurst.
Willst du jetzt schon was dazu sagen? Ich habe noch ein, zwei Sportnachrichten dazu, oder sollen wir die erst hören und wir sagen dann geschlossen was dazu?
Ich könnte dem stundenlang zuhören, lass laufen.
Ja gut, nee, sein Teil ist, sein so, Teil ist okay. Durch. Ich habe nur andere Leute, die noch was dazu gesagt haben. Das überlasse ich dir.
Ja, dann spiel doch jetzt erstmal die.
Dann spiele ich die erst ab. Okay, dann machen wir weiter mit dem Sven aus Wandlitz. Der hat auch eine Sprachnachricht dazu geschickt. Ich lasse einfach mal laufen.
Glück auf.
Er hat ab Minute, ich habe meine Notizen nicht zu Ende gelesen. Jetzt.
Ich habe gerade den Spieltagstalk gehört Und da war die Frage, wann die Mannschaft das letzte Mal geschlossen in der Kurve war.
Stopp, bevor ich das jetzt weiterlaufen lasse, ich lasse dich erstmal raten. Wann glaubst du, war die Mannschaft denn das letzte Mal geschlossen in der Kurve? Er hat ein Bild mitgeschickt, also es gibt Beweisfotos.
Naja, ich würde vermuten beim Aufstieg.
Ja, okay, wir klammern den Aufstieg aus.
Okay. Ich kann mich aber auch erinnern, um jetzt mal ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, dass die Mannschaft auch mal komplett in der Kurve war nach einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf in der ersten Liga, als man Stamboli symbolträchtig die Spielführerbinde abgenommen hat. Zumindest ist das vor der Kurve passiert. Waren sie jetzt wirklich...
Es sieht nach Feiern aus, das Foto, was
okay,
geschickt
ja,
hat.
Ja.
Glaubst du, es war innerhalb der letzten 10 Jahre oder außerhalb?
Boah, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ich hab hier ein Bild von Leroy Sané im Schalker Fanblock okay. am Feiern. Aus der Saison 2015-16 ist das, Bundesliga-Saison. Jetzt lasse ich die Audionachricht weiterlaufen, weil das erzählt er jetzt nämlich.
Das war meines Erachtens in der Saison 2015-16 nach dem Spiel gegen Hannover. Und habe auch online ein Bild gefunden, schicke ich es dir gleich. Genau. Weil der Derby-Sieg mit Tedesco 2017-18, ich glaube, da war nur der Trainer oben und nicht die Mannschaft. Daher, glaube ich, war das Spiel gegen Hannover das letzte. Von daher einen guten Start in die Woche und hoffen wir auf weiterhin so gute Erfolge.
Das habe ich auch überlegt. Ich glaube, er hat auch tatsächlich recht. Ich kann mich auch daran erinnern, dass damals nur Tedesco hochgegangen ist und sonst, glaube ich, keiner. Aber bin mir auch, doch müsste eigentlich so sein. Aber fand ich einen ganz interessanten Gedanken, auch weil er das Foto mitgeschickt hatte. Deswegen habe ich gedacht, ich greife es auf jeden Fall mal auf. Jetzt können wir was dazu sagen. Das waren die beiden Audionachrichten, die ich dazu abspielen wollte. Also ich muss sagen, ich könnte mir vorstellen, dass das gerade für Jungs, die letzte Saison da waren und dieses Elversberg-Spiel miterlebt haben, glaube ich, eine ziemliche Genugtuung gewesen sein muss, am Samstagabend dann mal zum Feiern in die Kurve zu dürfen und sich nicht von der Kurve quasi verhöhnen zu lassen, wie das gegen Elversberg der Fall war.
Ja, Genugtuung, aber auch einfach jetzt nochmal das Zünden einer neuen Stufe im Aufstiegsexpress.
Ja.
Würde ich mal sagen, weil das war jetzt im Grunde nochmal so ein Zusammenschluss, so nach dem Motto, so jetzt marschieren wir alle in eine Richtung und von dem Weg lassen wir uns jetzt nicht mehr abbringen und da war natürlich jetzt die ganze Dramaturgie des Magdeburg-Spiels war da ja perfekt
ja.
Für geeignet und jetzt wollen wir mal hoffen, dass aus Schalker Sicht dieser Schub, dass das jetzt wirklich auch die restlichen 11 Spiele, die wir noch haben, dass die Wirkung auch anhält.
Machen wir weiter mit dem Lübby aus Menden. Der hat etwas zur Defensive gesagt. Ich lasse einfach mal laufen.
Auch das war richtig, richtig stark. Natürlich bleibt haften und das merkte man an den Reaktionen von Trainer und Spielern auch nach dem Spiel. 3 Gegentore zu Hause ist natürlich zu viel. Du wirst auch nicht immer 5 Tore schießen. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass sich das noch finden wird. Insbesondere beim ersten Gegentor und auch beim dritten Gegentor gingen individuelle Fehler voraus, wie auch schon in den letzten Spielen. Wenn wir die abstellen, dann werden wir auch wieder stabiler hinten stehen. Und vorne ja, muss man sich sowieso keine Gedanken mehr machen. Von daher bin ich absolut begeistert, bin auch bestätigt, weil ich diese positive Entwicklung nach dem Dresden-Spiel schon gesehen habe. Und jetzt nach dem Spiel gegen Kiel war es jetzt am Samstag noch mal besser. Oshish, hatte ich auch gesagt, ist für mich eine absolute Hammerverstärkung, schon fast genauso wichtig wie Dzeko. Auch da fühle ich mich bestätigt. Von daher, alles im grünen Bereich. Ich freue mich jetzt schon auf Samstagabend und aufs nächste Heimspiel. Glück auf und bleibt am Ball.
Danke, lieber Lübby. Ich würde auch da die zweite Sprachnachricht einfach hinterher schieben und wir sagen dann was dazu. Die kommt vom Nikolaus aus Hagen. Liebe Grüße und auch vielen lieben Dank für die Nachricht von dir. Ich lass einfach mal laufen.
die 1,35, die er geschickt hat, ging, glaube ich, tatsächlich auch komplett um die Defensive. Deswegen, ich spiele ihn einfach mal ab.
Guten Abend und Glück auf euch allen zusammen. Hier ist der Nikolas aus Hagen, Nordrhein-Westfalen. Ich habe an euch allen eine Frage. An den Norbert Neubaum, an den Frank Wischinski, an den Marcel Witte und an den Tim und natürlich auch an dich, René. Was sagt ihr jetzt zur aktuellen Defensivleistung des FC Schalke 04? Ich fand die seit dem Spiel gegen Braunschweig finde ich Defensivleistung nicht gut. Auch das Auftaktspiel in der Rückrunde gegen Hertha hätten wir ohne Kairos hätten eigentlich dieses Spiel verlieren müssen. Hätte Kairos uns nicht so überrang gehalten. Und ich habe noch eine Frage.
Nehmen wir mal die einfach nur. Ich glaube, die Frage zur Defensive haben wir beantwortet. Willst du trotzdem kurz noch was dazu sagen?
Nee, nur dass ihm schon oder dass man schon merkt, dass das Thema schon beschäftigt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass offenbar alle Schalker-Fans jetzt jubelnd durch die Gegend laufen und sagen, so läuft's, wir sind der Aufstiegskurs, sondern machen sich schon auch richtig viel Gedanken. Und der Einwand mit dem Hertha-Spiel ist natürlich völlig richtig. Der kommt in der Statistik, taucht er natürlich nicht auf, also weil sie zu null gespielt haben. Also das sieht dann so aus, als wenn da alles in Ordnung gewesen wäre. Aber es ist ja völlig korrekt. Wenn Karius an dem Tag nicht einen Sahnetag erwischt hätte, dann hätte Schalke dieses Spiel verloren. Aber wie gesagt, wir sind ja noch, wir haben noch 11 Spiele und sie spielen jetzt mit dieser Statik, mit dieser Formation jetzt auch noch nicht allzu lange zusammen. Ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, die sind jetzt alle auch in der Winterpause gekommen und im Winter hast du nicht so viel Zeit, Dinge einzuspielen wie im Sommer. Da hast du 4, 5, 6 Wochen Zeit, hast ein paar Testspiele noch zwischendurch und jetzt muss das alles im Grunde während des laufenden Betriebs gehen. Und ich finde, dann muss man so einer Mannschaft auch zugestehen, dass sie im Moment noch so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst ist. Ich sehe, der einzige Spieler, bei dem ich wirklich hoffe, dass er wieder der wird, wie ich ihn in der Hinrunde erlebt habe. Ist Timo Becker jetzt mal außen vor genommen, weil da lasse ich immer noch die Verletzung so ein bisschen gelten. Aber ich habe in der letzten Zeit Nikola Katic in manchen Situationen erlebt, wie ich ihn in der Hinrunde nicht gesehen habe. Also ich finde, in seiner zentralen Rolle in dieser Dreierkette, da war der mir viel, viel präsenter, viel dominanter. Und jetzt habe ich ihn beispielsweise gegen Magdeburg, habe ich ihn so 2, 3 Mal hinterherlaufen sehen und das wirkte alles nicht so souverän und nicht so imposant, wie ich das in der Hinrunde erlebt habe. Und der ist natürlich unheimlich wichtig. Also der sollte jetzt nicht anfangen zu wackeln. Und da frage ich mich wirklich, liegt das bei ihm daran, dass er eben nicht mehr da in der Zentrale wirklich der auch sichtbare Chef im Ring ist und dass er sich jetzt im Grunde diese Rolle innen drin mit Kurucay teilen muss und dass er jetzt manchmal auch in Lücken reingehen muss, Löcher stopfen muss, zu denen er vielleicht aufgrund seines Tempos und seines Alters, bei allem Respekt, aber es ist jetzt keine 18 mehr, dass er da vielleicht jetzt seine oder mehr Schwierigkeiten hat, als wirklich in dieser zentralen Rolle. Das ist eine Frage, die ich mir bei Katic im Moment stelle.
Ja. Kommen wir zur letzten Nachricht, bevor wir kurz auf Fürth noch einmal blicken. Die kommt vom Hajö aus Berlin. Der hat ein wenig was an nettem Feedback vor allen Dingen für euch da gelassen. Ich lasse ihn mal laufen.
Das ist das eine. Aber das andere, was ich hier nochmal ansprechen möchte, ist das, worüber André schon geredet hat. Das ist nämlich YouTube und die ganzen Nachrichten und Kritiken. Ich denke, wir sind eine große Schalker Community. Und den letzten Podcast, glaube ich, mit Norbert, den haben fast 4.500 Menschen gehört. Aber es waren noch nicht mal 200, noch nicht mal 200, die einen Daumen oben dagelassen haben. Leute, ich denke, die Schalke-Community sollte wohlwollend sein gegenüber einander. Wohlwollend. Ihr guckt diese über eine Stunde Podcast oder ihr hört die und ihr freut euch dran. Ihr freut euch, dass ihr kritisieren könnt. Ihr freut euch, dass ihr mit anderen diskutieren könnt. Und ihr seid nicht in der Lage, einen Daumen hoch dazulassen. Das kann es nicht sein, oder? Vielleicht seid ihr nicht bewusst genug, seid im Stress. Dann sage ich euch, nehmt euch einfach die Zeit. Nehmt euch einfach die Zeit und lasst einen Like da. Auch wenn euch die ganze Sendung nicht zu 100%, sondern nur zu 70% gefallen hat, lasst einen Like da. Vielleicht kann André ja nochmal erklären, wofür Likes wichtig sind. Aber wofür sie auf alle Fälle wichtig sind, ist, um den Respekt und die Wertschätzung auszudrücken gegenüber André, der ein guter Moderator ist, und gegenüber seinen Gesprächspartnern, meistens Norbert oder Frank, die ein Fachwissen mitbringen in die Sendung, das man kaum irgendwo findet, die differenziert diskutieren. Nicht immer nur hau drauf, schwarz oder weiß, nein, differenziert die Sachen von beiden Seiten, von zwei Seiten oder auch von drei Seiten betrachten. Das ist ein super Podcast. Lasst euren Like da. Schöne Grüße aus Berlin-Wannsee.
Ja, lieber Norbert.
Boah, Hammer. Ja, aber ja, schön. Danke für die Nachricht, für das Lob. Aber es gibt ja auch doch tatsächlich welche, die kommentieren das, ja. Und viele ja auch positiv. Und selbst wenn es kritisch ist, also wenn ich Blödsinn erzähle, so wie neulich mit der Butter und dem Messer, dann finde ich das aber auch gut, wenn Leute dann schreiben, der Neubaum, der erzählt nur Blödsinn. Wofür sind denn Likes gut? Was haben wir denn davon?
Mach mal schnell. Ja, gut. Erstmal übrigens der André. Der André ist der René. Ja. Der hier sehr viel Lob auch noch bekommen hat in der Sprachnachricht. Wofür sind Likes gut? Also wenn ihr ein Like da lasst und das Ganze hier bei YouTube seht, macht das gerne. Das ist für den Algorithmus gut. Wenn ein Video viele Likes hat, wird das öfter angezeigt, weil man erkennt, dass es Leuten gefällt. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir weiter wachsen können. Wenn ihr außerdem zusätzlich zu dem, was ihr hier gerade seht, hört, nur seht oder hört, könnt ihr natürlich auch lesen, was der Norbert, der Frank hauptsächlich schreiben. Das Ganze gibt es unter anderem bei der Recklinghäuser Zeitung. Dort könnt ihr für 4 Wochen für 1 Euro die Texte lesen, die hinter einem Plus sind. Das sind meistens Texte, wo der Norbert und der Frank sehr viel Arbeit reingesteckt haben, weil sie tiefer recherchiert sind oder Hintergründe enthalten. Wie gesagt, das könnt ihr gerne für 1 Euro für 4 Wochen testen. Und wo ich hier gerade auch schon im Werbeblock in Anführungsstrichen bin. Ihr könnt auch, wenn ihr auch Teil dieser Sendung hier werden wollt, WhatsApp-Nachrichten schreiben an unser Diensthandy. Die Nummer dafür ist für alle, die kein Zettel und Stift dabei haben, auch in den Shownotes nochmal drin. Das ist aber für die, die mitschreiben wollen, die 0160 9034 7628. Ja, das ist so viel zu Werbeblock in dem Sinne. Und wir machen Kurvendiskussion zu und schauen zum Abschluss noch eben schnell auf das Spiel am Samstagabend in Fürth. Schalkes Bilanz auf Samstagabend spielen, ich glaube, die brauchen wir nicht mehr thematisieren, die sieht sehr, sehr gut aus. Eine Einstiegsfrage, kombiniert mit der Frage, was du dir von dem Spiel erwartest, ist: Der Heimsieg gegen Fürth war ein besonderer Sieg für Schalke 04 statistisch gesehen. Warum?
Oh, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, ich glaube 1-0.
Ja, das ist richtig.
Und Fürth kam damals mit der besten Offensive zu dem Zeitpunkt, ja,
das ist auch richtig,
in die Arena. Aber was jetzt statistisch dahinter steckt, entzieht sich im Moment meiner Kenntnis. Ich sag doch immer, du sollst sowas vorher mit mir abmachen.
Das war der erste Sieg von Schalke gegen Fürth in einem Zweitligaspiel beider Mannschaften gegeneinander.
Okay, ja.
Fand ich ganz interessant, dass es mir, als ich kurz geguckt hatte, überführt, ist mir diese Statistik über den Weg gelaufen. Fand ich sie ganz spannend. Und weil ich weiß, dass du solche Dinge auch gerne mal aus dem Kopf hast, habe ich gedacht, ich frage dich einfach mal, bereite dich nicht vorher vor.
Und sofort blamiere ich mich. Ich kann mich wohl noch an das Spiel in der Saison davor gegen Fürth erinnern. Das könnte das erste Heimspiel von Kees van Wonderen gewesen sein. Und ich glaube 3-4 verloren, aber zwischendurch stand schon irgendwie 0-3 oder 1-4, war auf jeden Fall ein verheerender Heimanstand.
Das Torwart-Casting-Spiel von Ron Torben Hoffmann, das kann ich noch ergänzend dazu schmeißen. Und jetzt gucken wir aber auf das Rückrundenspiel in dieser Saison. Fürth ist letzter, schwächste Defensive, ich glaube auch schwächste Offensive der Liga mittlerweile. Man könnte ja meinen, auf dem Papier ist das eine klare Nummer, aber ich glaube, gerade dieses Mindset könnte vielleicht auch fatal werden am Samstagabend.
Das wäre dann auf jeden Fall fatal. Und Muslic kämpft ja auch in allen Fronten, um die Sinne dafür zu schärfen. Über das abgebrochene Training haben wir gesprochen und auch heute in der Pressekonferenz. Er geht ja keinen Millimeter von seiner Linie ab und das ist ja auch richtig so, dass er sagt, Freunde, bei uns in der Liga, in der zweiten Liga, jedes Spiel ist ein 50-50-Spiel und er kennt natürlich die Statistiken auch. Ich glaube, offensiv sind die nicht die Schwächsten. Ich glaube, guck mal eben. Also,
ich guck mal nebenbei.
Also defensiv auf jeden Fall. Die haben, glaube ich, schon 54 Tore geschluckt,
ja.
Haben einen ähnlichen Gegentorschnitt wie Schalke in der letzten Saison. Und da wissen wir beide, dass das geht in der Regel nicht gut aus. Guck mal eben, also ich meine, dass es defensiv schwächere gibt.
Defensiv ist die schlechteste auf jeden Fall. Offensiv, ja, du hast recht, es gibt schlechtere, aber auch nicht so viele.
Nicht so viele, nee.
Schalke ist übrigens um ein Tor schlechter als Greuther Fürth.
Mal siehst du.
Fürth hat 34 Tore geschossen.
Ja, also Fürth hat, glaube ich, sogar noch 10 Tore mehr kassiert als Magdeburg ungefähr.
Ja, sind genau 10.
Und dass die defensiv nicht die stärksten sind, haben wir ja am Samstag gesehen. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass ich automatisch die Schlussfolgerung ziehe, dass das jetzt wieder so ein Spektakel wird. Ich will es auch nicht ausschließen. Also Dzeko und Co. traue ich alles zu. Am schönsten fand ich, um ganz kurz zurück nochmal zum Samstag, als Dzeko das Kopfballtor macht zum 2-1, drehte sich ein Kollege nur um und sagte, aber im Grunde ist das doch Wettbewerbsverzerrung, dass der in der zweiten Liga spielt. Es ging darum, mit welcher Ignoranz Dzeko das Bemühen seines Gegenspielers beobachtet hat, um ihn irgendwie am Kopfball zu hindern und sich überhaupt nicht dadurch hat beeinflussen lassen. Muslic hat heute völlig zu Recht gesagt, Freunde, für Fürth ist es auch ein Samstagabendspiel. Für die ist das auch ein Höhepunkt, Fans, volles Haus, Flutlicht und wie auch immer. Trotzdem glaube ich mal, wenn Schalke die PS, die sie jetzt haben, wenn sie die einigermaßen auf die Straße bzw. auf den Platz bringen, dann sollte man diese Hürde nehmen. Und wenn es, weil ich auch schon wieder nach Magdeburg dann auch wieder gehört, ja, aber jetzt müssen sie in Fürth auch noch gewinnen, gar nichts müssen die. Das ist oben im Moment alles noch so relativ eng und das wird auch so bleiben. Du steigst in der zweiten Liga an den letzten 5 Spieltagen, da entscheidet sich der Aufstieg. Wenn du jetzt aus Fürth einen Punkt mitnimmst, dann ist das auch kein Weltuntergang. Alles in Ordnung. Was soll Hannover sagen? Die spielen letzte Woche 0-0 gegen Dresden, glaube ich, zu Hause. So, also da, die rutschen alle ja im Moment noch so ein bisschen aus. Insofern freue ich mich einfach auf das Spiel, weil Fürth ist auch für Schalke immer so ein komisches Pflaster gewesen. Aber wie gesagt, ich denke eigentlich schon, dass wenn ich die Qualität beider Mannschaften vergleiche, dann sehe ich Schalke vorne.
Dafür, für ein paar Kopfballtore spricht übrigens, dass Fürth schon 17 Tore, Gegentore nach Standardsituationen bekommen hat. Das könnte für Kopfballtore von potenziell Edin Dzeko sprechen. Lass mich abschließen, allerletzte Frage. Hast du im Bauchgefühl eine Punktzahl, wo du sagst, die bräuchte man am Ende der Saison, um aufzusteigen? Oder so einen Bereich?
Ja, alles, was 2 Punkte im Schnitt plus ist. Also bei 34 Spielen sage ich mal 68.
Meinst du 68 brauchst du?
Ich glaube, ich habe jetzt nicht alle Tabellen der letzten Jahre im Kopf,
klar.
aber ich glaube, dass die in den letzten Jahren, glaube ich, gereicht hätten.
68 haben auf jeden Fall gereicht. Ja. Ich würde tippen, dass du selbst mit 64 bis 66 wahrscheinlich gute Chancen haben solltest diese Saison.
Ja, da liegen wir ja so weit.
Dann sind wir nicht so weit auseinander.
Du hast mich gerade angeguckt. Ich dachte, du sagst, mit 46 kommt man schon hoch. Dann hätte ich aber gesagt, lieber Team, das könnte...
Nein, das könnte, wir liegen nicht so weit auseinander. Das könnte eng werden. Mit 68 wärst du, glaube ich, auch in fast allen Saisons tatsächlich sogar Erster geworden. Also dass die Tendenz passt auf jeden Fall.
Ja, ich sage, weil im Moment haben sie halt diesen 2-Punkte-Schnitt, obwohl sie diese Delle von 5 sieglosen Spielen in Serie ja jetzt schon hinter sich hatten.
Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wenn Schalke 68 Punkte am Ende hat, dann freuen wir uns, glaube ich, Ende Mai hier alle. Ich danke dir, lieber Norbert, für deine Zeit.
Ich dachte, wir reden noch ganz kurz über Fred Rutten. Das war für mich die Nachricht der Woche.
Ja, dann mach.
Wo du wieder siehst, wie Trainerkarrieren, wie die verlaufen, was die für einen aufregenden Beruf haben und dass nicht jeder Trainer, der auf Schalke mehr oder weniger gescheitert ist, auch ein schlechter Trainer ist. Fred Rutten, ich weiß gar nicht, ob du dich, kannst du dich so an den noch erinnern? Oder?
Schon noch, ja.
Ist gekommen als Nachfolger von Mirko Slomka, als niederländischer Trainer des Jahres verpflichtet. Andreas Müller als Manager hat ihn geholt. Ist auch heute noch 1000%ig von ihm überzeugt. Ich habe zum 60. von Andi Müller vor 2 oder 3 Jahren habe ich mit ihm nochmal über Fred Rutten gesprochen und der sagte, Norbert, einer der besten Trainer, die ich jemals kennengelernt habe, da bleibe ich auch 100% bei. Aber die Zeit von Fred Rutten hier, mein Lieber, die war aber so aufregend, da musstest du dich aber anschnallen. Also wenn du meinst, heute geht es auf Schalke mal turbulent zu, dann entführe ich dich gerne in die Saison 2008, 2009. Erwartungen total hoch damals. Schalke, Fred Rutten hat 2 fette Nackenschläge direkt zu Beginn seiner Schalke-Zeit bekommen. Einmal aus in der Champions League-Qualifikation gegen Atletico Madrid. Hinspiel, glaube ich, 1-0 gewonnen, Rückspiel 4-0 verloren. Eine Katastrophe fürs damalige Schalke. Damals war Schalke auf Champions League im Grunde eingestellt. Kann man sich heute fast kaum noch vorstellen. Das war also schon das erste Ding mit Fred Rutten. Und dann sein erstes Derby, damals gegen Jürgen Klopp. Auch dessen erstes Derby. Ich glaube, Schalke führt 3-0 und dann gibt es noch ein 3-3 hinterher. Und ich durfte hinterher einen Doppelpass und musste alles erklären, wie das passieren konnte. Und da war der schon schwer angeschlagen. Das Derby war dann, glaube ich, das 4. oder 5. Saisonspiel ungefähr. Champions League aus oder Quali nicht geschafft. Derby 3-0 oder 3-3 nach 3-0. Und dann hast du richtig gemerkt, wie sich das immer weiterentwickelt hat, dass ein wahrscheinlich richtig guter Trainer, wie der auf Schalke wirklich dann so ziemlich an allem abgeprallt ist, was da mit wem er hätte zusammenarbeiten müssen und können. Der hat natürlich auch eine Mannschaft gehabt, wenn du die Namen heute hörst, Kristajic, Bordon, Neuer, damals schon absoluter Top-Torhüter, Kobiashvili, Kurani, Fafan, Jermaine Jones. Das war eine Truppe, mit der musstest du aber umgehen können. Ja. Alles völlig unterschiedliche, aber starke Persönlichkeiten. Gerald Asamoah war noch dabei. Also das war ein richtig heftiges Jahr und das eskalierte dann, dass Andi Müller irgendwann mal vor die Wahl gestellt wurde, du musst den rausschmeißen. Und dann hat Andi Müller aber gesagt, wenn Fred Rutten geht, gehe ich mit. Das muss irgendwie im Februar, März gewesen sein. Und dann hat man das anders gelöst. Dann hat man erst Andi Müller rausgeschmissen und dann Fred Rutten, 2 oder 3 Wochen später. Und das führte dann zu der auch auf Schalke seltenen Konstellation, dass man weder einen Manager noch einen Trainer hatte. Und dann, das hat man dann dadurch gelöst, indem man Felix Magath geholt hat. Und der war dann
beides
in einer Person. Und dann ging es wieder weiter. So, jetzt die kleine Zeitreise ist jetzt kurz beendet. Sorry. Und jetzt ist er halt, deswegen kommen wir drauf, Nationaltrainer von Curaçao und spielt bei der WM gegen Deutschland. Da bin ich jetzt mal richtig gespannt.
Ja, ich auch.
So.
Jetzt.
Das war's.
Gut.
Danke dir, dass du mir die Zeit gegeben hast. Aber
kein Problem.
Weil das war für mich im Grunde die Nachricht der Woche.
Kein Problem. Dann soll sie hier natürlich auch Platz finden. Wie gesagt, vielen lieben Dank dir, lieber Norbert, für die Zeit. Etwas länger, als wir geplant hatten. Aber gut, so läuft das hier in der Regel ja öfter mal. Allen anderen, wie gesagt, lasst gerne ein Like da auf das Video, wenn ihr es bei YouTube guckt. Ansonsten teilt es generell auch bei Spotify, kann man das auch teilen. Ich glaube auch Bewertungen und Kommentare schreiben macht das auch gerne. Sowohl konstruktive Kritik als auch Lob, wenn ihr das mögt und euch das gefallen hat, was ihr hier gehört, / gesehen habt. Ansonsten dir noch einen schönen Nachmittag, euch allen auch noch einen schönen Nachmittag, Abend, Wochenende. Hoffentlich 3 Punkte für Schalke. Ich spiel die Musik ein.
Jo.
Schon mal. Und sage danke dir und Glück auf.
Danke dir auch, lieber Tim, Glück auf.